Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten, weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaac und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Und sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden und zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein und es sind Erste, die werden Letzte sein. Ich weiß nicht, was das bei euch auslöst, wenn ihr das leset. Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Er richtet sich da hier mit der Antwort, nein, nicht nur an denjenigen, der das gestellt hat, sondern er richtet sich an alle, die dann um ihn herum waren, in dem Städtchen, Dörfli, wo er war. Und er sagt, die enge Pforte. Es werden viele sein, die es probieren, aber nur wenige eigentlich, die es schaffen. Und dort hier ist wichtig zu sehen, die enge Pforte, das bedeutet nicht, ah, jetzt muss ich Angst haben, das Zeichen vor Angst, so, ja, längt es denn, bin ich da drin oder nicht? Sondern es zeigt viel mehr auf, dass es ernst ist, die Entscheidung zu treffen, durchzugehen oder nicht. Es ist nur dem, der sich ernsthaft damit befasst und bewusst die Entscheidung trifft, möglich, durch die Pforte zu gehen und Anspruch zu haben auf das ewige Leben. Und auch jemandem, der bereit ist, Opfer zu tun. Wir lesen im Kapitel 9, wo Jesus den bekannten Vers sagt, wer mir nachfolgen will, soll sich selber verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen täglich und mir nachfolgen. Es kostet etwas, durch das Tor zu gehen. Und wir lesen, das Ringen, der heilige Eifer, den wir uns damit beschäftigen sollen, wird im Urtext mit dem Wörtchen Agonizes Tai übersetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber ja, so ist es nochmal. Und zwar bedeutet es mit dem Tode ringen. So recht ein Klapp. Man soll mit dem Tod ringen. Wenn man das Wort daraus nimmt, das auch dort enthalten ist, wo nur Agonie, das wird im Zusammenhang übersetzt mit dem Sportler. Ein Sportler, der bereit ist, alles unterzuordnen, dass er einfach das Ziel, das vor ihm ist, dass er das einfach erreicht, und zwar als Erster. Also es ist ein Preis, es kostet etwas, wir wollen das Ziel erreichen, und zwar als Erstes. Die Ernsthaftigkeit zeigt eigentlich auf, was die Bibel durch das ganze Buch eigentlich immer wieder aufzeigt, nämlich, dass es zwei Wege gibt. Es gibt einfach einen Weg, der ins Leben führt, in die Gemeinschaft mit Gott, und es gibt einen anderen Weg, der in den Tod führt, der in völliger Trennung ist zu Gott. Und das müssen wir nicht abspielen, das ist das, was die Bibel sagt, und um das geht es, und um die Entscheidung geht es, darum ist es eine ernsthafte Sache. Behalten wir die Ernsthaftigkeit ein bisschen im Hintergrund, wir werden da wieder ein bisschen darauf zurückkommen. Und zwar spricht nachher Jesus, es kommt eine Zeit, wo es zu spät ist, wo ihr werdet kommen, klopfen, hey, tu es doch auf, wir kennen dich doch. Sie sagen, wir haben gegessen mit dir, wir haben getrunken mit dir, du bist doch bei uns gewesen, wir kennen dich doch. Und dann sagt er, ja, geht weg, ich kenne euch nicht, ihr seid Übeltäter, ihr seid Leute, die ungerecht tun, die ungerecht wohnen, leben. Jetzt denken sich vielleicht ein paar so, ja, wieso sagt ihr seid ungerecht, wenn ihr sagt, wir haben mit dir getrunken und gegessen. So. Für das ein bisschen zu veranschaulichen, möchte ich es in einem Gleichnis weitergeben. Und zwar, letzte Woche ist es um Ehe gegangen und ich möchte das Bild gerne wieder aufgreifen. Und zwar, angenommen, ich sage meiner Freundin, ich liebe dich, ich verbringe Zeit mit ihr, investiere vielleicht Geld rein oder ich tue mich darum. Wegen dem sind wir aber noch nicht geheiratet, weil ich ihr sage, ich liebe sie, sie sagt es mir vielleicht auch, weil wir Zeit zusammen investieren. Das ist noch nicht, wegen dem sind wir noch nicht geheiratet, sondern es braucht einen Tag, wo man da halt zusammen geht, aufs Standesamt geht, eine Unterschrift setzen und sagt, mal, bis der Tod uns scheidet. Oder? Ab dem Tag ist man wie Mann, Frau, verheiratet, Ehe. Oder? Und ähnlich Oder eigentlich genau gleich kann man es aufs Glaubensleben überziehen. Und zwar nur, weil ich da in den Gottesdienst komme, weil ich vielleicht ab und zu mal ein bisschen die Bibel lese, weil ich vielleicht mal beten oder Lieder singe oder so. Das heisst noch lange nicht, dass du errettet bist. Das sind vielleicht Schritte dazu, was braucht. Aber wegen dem bist du noch nicht errettet. Sondern es braucht einen Tag, eine bewusste Entscheidung dafür. Ja, ich möchte ihn annehmen oder nicht. Und ab dann geht es nachher weiter. Und da kommt wieder das Bild von der engen Pforte. Und zwar lesen wir im Johannes Kapitel 14 auch den Vers, wo er sagt, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und da kommt die enge Pforte. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er tut sich da präsentieren als einziger Weg, der zum Vater führt. Also all das religiöse Getue, das man da so ein bisschen macht, wo man eben da kommt und so. Und müsst euch vorstellen, in dieser Zeit, wo er das gesagt hat, der hat das nicht zu Leuten gesagt, die einfach nur Bauern sind und vielleicht gar nicht lesen können, sondern dort waren Leute drin, die da das Buch wahrscheinlich viel besser kennt haben als viele von uns, die das auswendig haben können, die viel mehr Grund hätten können sagen, eben, ja, du, ich kenne im Vater, weißt du, was im Mose da steht und so. Also es braucht eine klare Entscheidung für Jesus, dass man durch das Tor reingehen kann. Jetzt fragen sich vielleicht die, ja, was heisst das, durch das Tor reingehen? Und für das möchte ich euch kurz aufzeigen, was das bedeutet, durchzugehen. Und zwar ist das folgendermaßen. Es geht echt darum, dass man erkennt, dass wir Wesen sind aus sündiger Natur. Dass alles Schlechte soll man ablegen vor ihm. Aber was genauso wichtig ist, wo das Ringen ins Spiel kommt, ist das sogar all das Gute, was wir machen, heisst die Bibel, ist einfach nichtig vor ihm. Wir können uns nicht irgendetwas erarbeiten, dass wir dann ein bisschen besseren Vorteil haben, dass wir dann als Erster durch das Törli können. Nein, wir sind sogar all das Gute, was wir machen, ist nichtig ohne Jesus. In dem Wissen, mit dem Blick aufs Kreuz, was er da hat, wie Florence gesagt hat schon in ihrer Anmoderation, es ist ein Geschenk von Gnade, wo er seinen Sohn hat geschickt, wo all die Schläge, all die Peitschen hieben und die Nägel und das Blut, das geflossen ist, ist geflossen für dich. Und die mögen sich vielleicht erinnern, wo da sie am Karfreitag, wo wir da das Kreuz in der Mitte hergelegt haben. Wir konnten Nägel reinschlagen. Ich war dort etwas hinger. Wo wir das Kreuz am Schluss haben aufgestellt, die vielen Nägel, die dort drin waren, wo Leute von hier haben eingeschlagen haben. Jeden Nägel von dem hat er in ihn eingeschlagen. Das Zeug, das ihr am Kreuz habt hergelegt, das hat er für euch getragen. Und das anzunehmen als Geschenk von purer Gnade, das ist das, die Liebe, die Gott für uns hat, wo er vom Kreuz oben runter sagt, hey, ich habe meinen Sohn geschickt, für dass ich Gemeinschaft habe, dass ich das Tor auftue, dass ihr zu mir kommen könnt. Dass ihr Gemeinschaft könnt haben mit mir. Ich liebe euch so fest. Wenn ihr die Entscheidung getroffen habt, das sündige Leben möchtet hinter euch lassen und anerkennt, dass Gott euer Herr ist, dann wird er euch ein Geschenk machen, und zwar das Geschenk vom Heiligen Geist, wo euch gegeben wird, dass ihr das Leben führen könnt, wie es als Christ gefordert wird. Und die haben es vielleicht gemerkt, vorhin, die schon verheiratet sind, vor allem auch, ja aufgehört, quasi bei der Hochzeit, man ist zusammengekommen und geheiratet. Aber die Hochzeit ist ja eben dort nicht das Ende, oder? Es geht ja noch ein bisschen weiter. Ein paar Jahre im Idealfall. Es kommen all die Jahre vom Zusammenleben, die kommen erst. Einander vergeben, einander zu streiten, also ja, miteinander zu streiten, zu kämpfen. Aber auch die schönen Zeiten zu lachen und einander zu lieben, das kommt alles erst noch. Und genau so ist es mit dem Glaubensleben. Nur weil dir irgendeiner vielleicht mal vor 5, 10, 20 oder weiss nicht wie viele Jahren sich mal dafür entschieden hat und jetzt langsam so ein bisschen am Zurücklehnen seid und denkt, ja, ich habe mich mal entschieden, so einen Anspruch auf das. Ich möchte euch heute hier darauf hinweisen, es ist nicht fertig, wenn ihr einmal gesagt habt, mal, das ist der Weg to go. Es kommen die Jahre von Nachfolge. Und dort lesen wir im Johannes 15, 4 bis 6 folgendermaßen: das Gleichnis vom Weinstock und von der Rebe. Und zwar steht dort: Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jetzt würde vielleicht viel hier aufhören. Ja, wir sollen jedem bleiben. Aber jetzt kommt hier genau wieder das Ernsthaftigkeit dazu. Wir müssen weiterlesen. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man, wirft sie ins Feuer und sie brennen. Seht ihr die Ernsthaftigkeit, die vorkommt? Und das sind die Leute, die gemeint sind, die mal eine Entscheidung getroffen haben, aber dann irgendwie so ein bisschen wieder zurückgekehrt sind und einfach mal ja, einfach so ein bisschen wieder in das Normale zurückkommen. Hey, hier steht, wenn ihr nicht in ihm bleibt und ernsthaft ihm nachfolgt, dann wird man weggeworfen und verbrannt. Das finde ich recht heftig. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt trifft oder was es mit euch macht, wenn ihr euch selber anschaut. Aber wir können weiterlesen im Hebräerbrief, Kapitel 3, bis 13 bis 15. Dort heißt es folgendes: Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung. Auflehnung ist da gemeint, die Israeliten, die nachher 40 Jahre lang können Ehrenrunde drehen in der Wüste. Das ist genau das, was ich heute hier machen möchte. Ich möchte euch ermahnen, und zwar prüft euch, wie ihr dran seid. Weil es ist eine ernste Sache. Und er möchte, dass wir uns ernsthaft darum tun und in ihm verweilen. Was heisst, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Hey, an dem Tag, wo ihr euch dafür entschieden habt, die Zuversicht, die Hoffnung, die ihr dann hattet, und die Freude, bis am Ende festhalten. Das heisst, drinnen verweilen, wie wir beim Gleichnis vom Weinstock gelesen haben. Wir sollen in ihm verweilen und uns ernsthaft darum tun. Ich habe euch 5 Punkte mitgeben, die wir aus der Bibel herausnehmen können, die Punkte sind, für in unserem Alltag zu leben. Wie soll ich mich da ernsthaft drum tun? Wie soll ich mich da hineingeben? Und zwar der erste Punkt, möchte ich noch ohne einblenden sagen, und zwar zurückkommen auf den Heiligen Geist, der euch geschenkt ist worden, wo ihr Ja habt gesagt. Und zwar ohne den ist es eigentlich niemandem hier innen möglich, überhaupt das Leben zu führen, wie er es gerne hat. Nicht einmal unserem Prediger, der jetzt da zu Bieterl unterwegs ist, ihm auch nicht. Niemandem kann ein Leben leben, wie es Jesus gerne hat, wie es Gott gerne von uns hat, ohne ihn. Und wir sind angewiesen auf ihn. Das fließt gerade ins Erste rein, und zwar das Gebet. Wir sollen beten. Und das ist etwas, das mal reinwächst, das Gebet. Wir lesen, dass die Jünger nicht gewusst haben, wie beten, und sie haben Jesus gefragt, hey, lehr uns beten. Aber wir lesen genau später, nachher im Römer 8, 26, lesen wir folgendes: Ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Also wir lesen hier, wir können uns, wenn wir nicht wissen, wie beten, wenn wir nicht wissen, was beten, wir können zurückgehen zum Heiligen Geist und ihn bitten, dass er uns zeigen soll, was beten, dass wir Gebet können sprechen nach Gottes Willen und nicht eigensüchtige Gebete, sie doch da noch ein mal gewinnen da oder irgendwie Erfolg haben oder so. Wir wollen beten nach Gottes Willen. Und zwar zu jeder Zeit, ist auch noch wichtig. Gott ist da, jeden Tag, hat zu jeder Zeit Zeit für uns und wartet auf uns, dass wir mit ihm in Kontakt treten, dass er uns kann lehren und weiterbringen, uns kann helfen. Der nächste Punkt, Bibel lesen. Es gibt da Leute, vor allem in meinem Alter, die sagen, ich lese einfach nicht gern, das ist etwas, was ich gar nicht gern mache. Aber hey, das Bibellesen ist so etwas Wichtiges. Wir sollen die Bibel lesen in einer Ehrfurcht. Und zwar die Ehrfurcht dahinter, dass wir daran glauben, dass die Bibel nicht geschrieben ist von ein paar coolen Gielen vor ein paar tausend Jahren gefühlt, sondern nein, die ist inspiriert und mit Hilfe vom Heiligen Geist geschrieben. Das ist ein lebendiges Wort von Gott. Wir sollen Ehrfurcht haben von dem und an das dürfen glauben, dass das wirklich das Wort Gottes ist. Wir sollen mit Erwartung die Bibel lesen. Erwarten, dass Gott durch das Wort spricht, weil es ist inspiriert vom Heiligen Geist, von ihm. Wir sollen das erwarten und lesen, bis er auch zu uns spricht. Wir sollen es in ihrer Abhängigkeit lesen, die Bibel. Hier stehen so viele gute Sachen drin, wie wir leben sollen, wie, was er über uns denkt, was für ein liebender Gott er ist und so weiter. Hey, wir können doch unseren Alltag nicht bestreben, wenn wir nicht immer wieder in die Bibel gehen, schauen, was er eigentlich dazu sagt. Und etwas Wichtiges auch noch, nimm dir Zeit zum Bibel lesen. Lies nicht einfach mal so den Tagesvers heute oder irgendwie so, sondern nimm dir wirklich Zeit, vielleicht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde oder so. Lies vielleicht nur einen Vers, vielleicht ein Kapitel oder halt ein ganzes Buch, je nachdem. Und nimm dir die Zeit und schau, was Gott durch den Text dir möchte sagen. Nimm es wirklich ernst. Ein nächster Punkt, wo vielleicht dir nicht so würde denken, Disziplin. Disziplin, mit Disziplin sollen wir unser Leben leben als Christ. Und zwar möchte ich euch ein paar Wörter vorlesen, wo das Christenleben quasi beschrieben wird in der Bibel. Wir werden verglichen wie ein Soldat, der aufs Schlachtfeld geht. Wir sollen kämpfen, wir sollen ringen, wir sollen laufen oder davon fortlaufen, wir sollen arbeiten. Es gibt Zeiten, wo wir leiden, wir sollen widerstehen, wir sollen aushalten, vielleicht sogar bis zum Tod. Das sind Wörter, die man vielleicht nicht oft hört in Verbindung mit dem als Christsein, leiden und so. Das ist richtig. Und es gibt auch die andere Seite von dieser Liebe und von dieser neuen Hoffnung, die er uns schenkt, von dieser Kraft, die er uns gibt, dass wir da können das Leben leben und zu ihm können stehen. Aber es gibt genau auch die Wörter, die das Christenleben beschreiben. Und da sollen wir Disziplin haben über unsere Gedanken. Unsere Gedanken, was wir denken über andere Leute, was wir denken über unsere Mitmenschen, wie andere handeln. Wir sollen unsere Gedanken unter Kontrolle haben. Wir sollen unsere Augen unter Kontrolle haben, mit Disziplin. Wir sollen aufpassen, was wir lesen, was wir anschauen, wie wir über andere schauen. Wir sollen unser Mund mit Disziplin haben. Wir sollen aufpassen, was wir sagen. Über andere Leute, vor anderen Leuten. Und wir sollen dort Disziplin üben, dass wir nicht einfach andere Leute verletzen, weil die Worte haben Macht. Und wir haben auch Zeit. Wir sollen unsere Zeit nicht einfach aus dem Fenster schiessen, am Schluss sagen, ich habe im Fall 55 Netflix-Serien geschaut. Oder 100 Filme angeschaut, oder ich habe im Fall, ich weiß nicht, wie viele Romane so gelesen. Wir sollen unsere Zeit investieren ins Reich von Gott. Wir sollen Zeit investieren im Bibellesen, in seinem Wort. Wir sollen Zeit investieren, seine Botschaft rauszutragen. Wir sollen unsere Zeit unter Kontrolle haben und diszipliniert umgehen. Nicht einfach den ganzen Tag rumplemperle und nachher dann irgendwann noch ein bisschen im Bett oder so. Wir sollen unsere Körperdisziplin üben. Wir sollen Sorge haben zu unserem Körper und ihn pflegen und ihm nicht schaden mit dem, was wir zufügen, ihm antun oder so. Nächster Punkt ist die Kirche, die Gemeinde. Und der Phil hat auch jetzt schon vor ein bisschen über einem Jahr mal eine Predigt gehabt über die Gemeinde. Ist eine Mauer, die zusammengefügt ist mit lebenden Steinen. Jeder Einzelne, der hier hinhockt, hat seinen eigenen Rucksack, hat seine Geschichte, hat ist sein Weg gegangen. Und wir sind hier als Gemeinde zusammengekommen und wir kommen zusammen, dass wir Gott loben können, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir ihn anbeten können, dass wir austauschen untereinander, dass wir von meinem Glaubensleben erzählen, du von deinem, und dass wir so wachsen zusammen. Wir sind auch dazu aufgefordert, dass wir Zeit investieren in unsere Gemeinde, dass wir für das Zusammenleben unsere Zeit auch investieren sollen. Und auch ein Teil natürlich eben, wir sollen auch Geld geben. Weil in der Bibel heisst es schliesslich nie, dass man da sich mal dafür entscheiden und dann in Jura irgendwo in ein Loch gehen und einfach ein bisschen Däumchen drehen und die Bibel lesen alleine. Das ist nie gefordert, sondern wir sind gefordert, in einer Gemeinde zu leben und uns auch dort hineinzugeben. Und nachher ein ganz wichtiger Teil noch, und zwar, dass wir sollen Zeugen sein. Nämlich, ab dem, wo du dich dafür entschieden hast, hast du das Geschenk bekommen vom Heiligen Geist. Und durch das ist es so, Jesus lebt jetzt in dir, durch dich raus, wenn du in einem Leben lebst vor Umkehr. Wenn du bereit bist, die sündige Natur hinter dir zu lassen und all das Seich und einfach dein Leben auf ihn zu bauen, auf den Fels von ihm zu bauen, dann wird er aus dir rausleben. Du kannst mit einer Freude durchs Leben gehen, mit einer Hoffnung auf das ewige Leben, das er uns versprochen hat. Wir können mit Liebe zu anderen Leuten begegnen und geduldig sein, fröhlich sein und durch das raus, indem wir Zeugen sind für ihn, dass wir uns bestreben, in ihm zu bleiben, dann können wir dann plötzlich fragen, so, ja, wieso bist du so fröhlich, wieso, das ist doch ein komischer, wieso gehst du mit dem Zeit verbringen oder so. Durch das beständig in ihm bleiben, können wir dann ein Licht sein für ihn, das aus uns rauskommt. Und da sind wir Vertreter Gottes in unserem Alltag. In unserem Umfeld, in der Arbeit, in der Familie, echt dort, wo wir sind, wir sollen ein Licht sein für ihn und eben Zeugen sein, zu ihm stehen. Dann wird dann noch er zu uns stehen, wenn wir vor Gott sind. Ich möchte euch jetzt wie wir gelesen haben, prüf dich jetzt. Und zwar, wir lesen heute. Es ist ja schön, nicht in 2-3 Monaten, ist ja wieder ein neues Jahr, wenn ihr euch vornehmt, so, ja, das nächste Jahr lese ich die Bibel einmal durch wieder. Oder jetzt tue ich den, jetzt gehe ich dann wieder in ein Lager und dann habe ich dann wieder ein bisschen Feuer und so. Das ist schön, wenn ihr euch das träumt. Aber wir werden gefordert, heute zu reagieren. Was zählt, was wir heute machen? Wie wir heute mit Jesus umgehen, wie wir uns heute entscheiden. Fang heute an, die Bibel vielleicht noch einmal von vorne nach hinten zu lesen. Oder mehr Zeit zu investieren. Oder eben, frag dich, wo bist du dran? Hast du dir vielleicht noch gar nicht entschieden, diesen Weg zu gehen? Oder hast du dich schon entschieden, schon vor weiss nicht wie vielen Jahren? Oder dann frag dich, prüf dich. Bist du immer noch bei ihm im Verweilen? Oder wie es heisst, fährt wieder so ein bisschen Sünde an, so immer eine, immer die gleiche, die einfach nicht weggeht. Und man hat so ein bisschen abgefunden, so, ja, mit dem muss ich jetzt halt leben. Nein, wir sollen in ihm verweilen und er wird uns verändern durch den Heiligen Geist. Darum, wo stehst du? Ich möchte es abschließen mit einem Gebet, bevor wir nachher ein Zwischenstück hören. Und nehmt euch in diesem Zwischenstück wirklich Zeit und schließt vielleicht die Augen und fragt euch, wo stehe ich? Wo bin ich dran? Ja, Vater, ich möchte dir danken für das Wort, das du uns Anteil lässt. Ich möchte dich bitten, dass du doch jetzt wirkst mit deinem Heiligen Geist, dass du Herzen berührst. Du siehst vielleicht Kämpfe, die stattfinden, wo Ringen stattfinden. Schenk du dir Sieg, dass du gross rauskommst. Ich möchte dir danken für das, was du da hast am Kreuz für uns, dass wir dürfen das in Anspruch nehmen, und zwar durch pure Gnade, dass wir dürfen kommen, wie wir sind heute und jetzt können Ja sagen und in ein neues Leben dürfen starten. Vater, ich danke dir, dass du so unglaubliche Liebe für jeden hier parat hast. Darum schenkt uns die Kraft, und immer wieder neu dürfen, in dir zu verweilen und dass wir dort dürfen standhaft festhalten an dieser Zuversicht, die wir einst bekommen haben. Ich danke dir dafür. Amen.